Guten Morgen. Wir wollen heute zur zweiten Bibelarbeit kommen. Das ist, wenn ihr die Gliederung euch anguckt auf den Mappen, wer noch eine Mappe braucht, die liegen hier, glaube ich, noch aus. Da kann man sich noch bedienen. Das ist Seite 3, zweite Bibelarbeit. Wir kommen heute zu Johannes 3, die Verse 5 bis 8. Aber ich lese zu Beginn noch einmal Johannes Kapitel 3. Und zwar beginnen wir bei Vers 1 und ich lese dann bis Vers 8. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Johannes 3, ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Und jetzt ab Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Erinnern wir uns noch mal ganz kurz an gestern Abend. Gestern Abend, da haben wir uns gestellt unter die ersten vier Verse von Johannes 3. Und das Thema von gestern Abend lautete: Der Sohn Gottes führt in das Thema der Wiedergeburt ein. Wir lernten Nikodemus kennen. Was war das für ein Mann? Es wird hier gesagt, er war ein Oberster der Juden. Das heißt zunächst einmal, er gehörte zum obersten Gericht der Juden, dem sogenannten Sanhedrin oder Hohen Rat, wie Luther übersetzt. Aber nicht nur das, Nikodemus war auch ein reicher Mann. Als Jesus vom Kreuz abgenommen wurde, bevor er in das Grab von Josef von Arimathea gelegt wurde, da kam Nikodemus und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe bei 100 Pfund. Und das kostete einiges. Nikodemus war aber nicht nur ein politisch-gesellschaftlich einflussreicher Mann, er war nicht nur ein mächtiger Mann, er war nicht nur ein reicher Mann, er war auch ein frommer Mann. Jedenfalls ein frommer Mann im Sinn des Judentums, des Pharisäismus, im Einhalten der Fastentage, des Sabbats. Da konnte ihm keiner etwas vormachen. Und dieser Mann, Nikodemus, so sahen wir, er kam zu Jesus in der Haltung: Rabbi, wir wissen. Nicht wahr? Und wenn so ein bedeutender Mann in einer derart wissenden Haltung seine Aufwartung macht, dann erwartet er in der Regel, dass sein Gesprächspartner, sein Gesprächsgegenüber auf ihn eingeht. Und vermutlich hat er erwartet, dass der Herr ihm erwidert: Nikodemus, du bist schon ganz gut auf der richtigen Spur. Strenge dich noch etwas mehr an und dann wird's schon werden mit dem Reich Gottes. Und was für eine kalte Dusche muss es sein, für diesen bedeutenden Juden, dass der Herr ihm in einer völlig anderen Weise erwiderte, als er es gedacht hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so wie du jetzt bist, das gemeint, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen, Vers 3. Nicht wahr, das war ein Faustschlag. Ein Faustschlag mitten in das Leben, mitten in das Angesicht der Religiosität dieses Mannes. Denn das, was der Herr damit zum Ausdruck brachte, ist, entweder Gott und Gott allein muss deine Rettung übernehmen oder es funktioniert überhaupt nicht. Wir sagten es bereits gestern, ein Pharisäer ist durchaus in der Lage, gewisse moralische Dinge zu erkennen und zu sagen, naja, das geht nicht. Wie gesagt, das haben noch ganz andere Dinge Leute geschafft als jetzt ein Pharisäer. Denken wir an Saul. Saul, der auch ausrief, als er plötzlich überwältigt war von seiner eigenen Schlechtigkeit. David, du bist gerechter als ich. In 1. Samuel 24 lesen wir es. Oder auch Judas. Aber wenn du wiedergeboren worden bist, dann hat es in deinem Leben eine Zeit gegeben, in der du nicht als Wissender, nicht als irgendwie Habender vor Gott getreten bist. Rabbi, wir wissen, sondern da war eine Zeit, in der dir dein gesamtes Leben als ein unflätiges, als ein dreckiges, absolut dreckiges Kleid erschienen ist. Dein Leben nur noch ein Berg von Ungerechtigkeit, ein Scherbenhaufen. Und das ist dann eine Zeit, in der du erkennst, dass du selbst weit, unendlich weit von Gott entfernt bist. Da ist nichts, gar nichts in mir, was in irgendeiner Weise bei Gott anschließen kann. Es ist eine Zeit, in der du nicht zu denken wagst, dass du überhaupt mit Gott versöhnt werden kannst. So durch und durch schlecht empfindest du dich. Nicht nur so ein bisschen, da ist was dumm gelaufen in meinem Leben. Nein, ich habe erkannt, ich bin total verderbt, ich bin total verloren. Rettung aus eigener Kraft, das wird eine Unmöglichkeit. Und in diesem Zustand des Unerrettetseins, da steht mir mein Todsein vor Augen. Ich bin absolut getrennt von Gott. Aber wir hatten auch gesagt, Nikodemus gibt sich noch nicht geschlagen. Keineswegs. Er argumentierte noch. Ihr Lieben, so leicht gibt ein Mensch nicht auf, der sich in seiner Selbstgerechtigkeit gefällt, der in seinem Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten immer noch gefangen ist. Schauen wir uns doch an. Was fällt uns noch so alles ein, wenn wir Gott ausweichen wollen, wenn wir vor Gott weglaufen wollen? Aber immerhin, Nikodemus setzte sich dem Gespräch aus. Manche andere haken vielleicht gleich von vornherein ab. Aber Nikodemus stellt sich die rationale Frage, wie ist denn das möglich überhaupt? Nochmal von vorne anfangen? Ein Mensch noch einmal neu geboren, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nikodemus verstand nicht, was Jesus sagte. Es kam bei ihm nicht an. Er wollte es auch nicht verstehen. Es würde kratzen an seinem Selbstwertgefühl. Nicht, das geht zusammen im Leben eines Menschen, dass er blind ist. Wir hatten es gestern gesagt, wir hatten es nicht aufgeschlagen, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er hört Worte, aber weiter kommt nichts an. Nikodemus, er kam zu Jesus und er suchte dabei seinen Ruhm. Er suchte alles Mögliche. Er suchte nur nicht sein Heil außerhalb von sich, in Christus. Er hatte dabei nämlich keinesfalls vergessen, wer er war, was er hatte, wie viele fromme Leistungen er vorzuweisen hatte. Das musste Gott doch irgendwie beeindrucken, oder nicht? Aber der Herr sagte ihm unerbittlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So, als natürlicher Mensch kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Er kann es nicht sehen, wie es Jesus hier sagt. So landest du mit all deinen Leistungen, der Fülle deiner Reputationen in der, Verdammnis. Nikodemus widerspricht. Du sprichst über geboren werden. Mit anderen Worten sagt er zu Jesus: Willst du mir etwas sagen, dass ich nicht weiß, was es heißt, geboren zu werden? Aber wenn der Herr sich in seiner Gnade mit seinem machtvollen, mit seinem lebenschaffenden Wort zu einem Sünder herabneigt, einem geistlich Toten, hören wir gut zu, dann verliert dieser Mensch jeglichen Boden unter seinen Füßen. Er wird ihm gleichsam weggezogen. Und er verliert alles. Und vor allem verliert er sich selbst, seinen eigenen Ruhm, seinen eigenen Halt in sich selbst. Er bricht vor Gott zusammen. Herr, ich kann nichts, gar nichts. Und so Gott will, wollen wir also im Einzelnen heute Morgen und dann auch heute Nachmittag verfolgen, wie dieser Nikodemus zusammenbrach, Stück für Stück. Aber im Augenblick, wie gesagt, ist es noch lange nicht so weit. Das Thema für die heutige Bibelarbeit lautet: Jesus erklärt und illustriert, was Wiedergeburt ist. Heute hören wir es. Gestern hatte Jesus hingeführt zu dem Thema. Heute hören wir es. Was ist Wiedergeburt? Zunächst einmal der erste Punkt in unserer Gliederung. Punkt 1. Wiedergeburt ist möglich. Johannes 3, Vers 5a. Der Herr erwidert auf die Frage des Nikodemus Folgendes: Worüber ich hier spreche, Nikodemus, nämlich das Thema Wiedergeburt, das ist möglich. Das ist keine Unmöglichkeit. Das war ja das Erste, was Nikodemus dachte, nicht? Wie geht denn das überhaupt? Es ist unmöglich bei Menschen, aber es ist möglich bei Gott. Nikodemus, was du brauchst, das ist keine Religion, sondern ein neues Herz, das aus deinem steinernen Herzen ein fleischernes Herz wird, so wie es der Prophet Hesekiel verheißen hat. Und schaut jetzt mal genau rein, Vers 5. Hier wiederholt Jesus das, was er bereits in Vers 3 gesagt hat, mit etwas anderen Worten, aber es ist genau das Gleiche. Nicht wahr? In Vers 3 hatte er gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicht Lehrer wissen das. Es ist notwendig, dass man den Schülern das Gleiche nochmal sagt, damit es irgendwann mal da oben auch ankommt, damit es endlich mal Klick macht. Mit dieser Wiederholung leitet der Herr hier auch über zu der Erklärung, was Wiedergeburt ist. Und das Erste, was Jesus sagt, ist Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Das ist ein Punkt 1.2, Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so wie er jetzt ist, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wiedergeburt erfolgt also durch Wasser und Geist. Wir werden sehen, dass diese beiden Begriffe dieselbe Bedeutung haben und wir gucken uns das gleich an. Also im Lauf der Kirchengeschichte hat es natürlich zu einer Vielzahl von Diskussionen darüber geführt, was hier mit Wasser gemeint ist. Immer wenn wir im Heidelberger Katechismus, wir hatten es ja gerade, also die Gießener, zu Sonntag 26 und 27 kommen, wir hatten sie gerade, dann sprechen wir auch regelmäßig darüber. Manche wollen das nicht hören, aber ist so, in unserer Gemeinde jedenfalls und auch davon sind wir überzeugt in der Heiligen Schrift. Und die Frage, die dann regelmäßig natürlich auftaucht, ja, Moment mal, was hat Wasser nun mit dem Geist zu tun? Was hat das zu tun? Und da gab es verschiedene Aussagen. Die einen sagten, naja, wenn hier von Wasser die Rede ist, dann steht das im Gegensatz zum Geist. Aber diese Auslegung ist nicht sehr wahrscheinlich, denn Wasser und Geist sind hier durch ein Und miteinander verbunden. Und die wohl am weitesten verbreitete Auffassung ist, dass Wasser so viel meint wie die Taufe. Mit Wasser, und zwar in dem Sinn, man muss getauft werden und dann eben noch den Heiligen Geist empfangen. Ja, das glauben wir auch. Aber wie ist die Verbindung zwischen Wasser und Geist? Das ist das Entscheidende, das Wichtige. Ich war, wenn die Wiedergeburt von der Wassertaufe abhängen würde, dann wäre es doch fraglich, warum wir gleich im nächsten Kapitel, in Johannes Kapitel 4, den Versen 1 und 2 folgendes lesen. Schlagt es bitte mal auf. Johannes Kapitel 4. Die Verse 1 und 2. Also gleich im nächsten Kapitel, da lesen wir Folgendes. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, und jetzt kommt's, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Ihr Lieben, wenn der Eingang in das Reich Gottes von Wasser abhängen würde, dann wäre Christus in die Welt gekommen und niemand wäre durch ihn in das Reich Gottes eingegangen. Denn er selbst hat ja nicht getauft, oder? Er selbst taufte nicht. Und noch nicht einmal seine Jünger tauften. Aber ist Jesus nicht gekommen, um die zu retten, die verloren sind? Also nochmal, was ist denn jetzt die Verbindung zwischen Wasser und Geist bei der Wiedergeburt? Es ist nicht völlig falsch, bei Wasser an die Taufe zu denken hier. Aber dann eben in dem Sinn, wie wir es in Johannes Kapitel 1, Vers 33 lesen. Und ich bitte euch, das mal aufzuschlagen. Johannes Kapitel 1, Vers 33. Und Johannes bezeugte und sprach, so lesen wir dort, schlagt es bitte auf, Johannes 1, Vers 33. Und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm, also auf Christus. Johannes sagt weiter, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Hier kommt das Wort nochmal vor. Mit anderen Worten. Der Schlüssel, um das Wort Wasser in Johannes 3 richtig zu verstehen, liegt hier in diesem Abschnitt, zwei Kapitel vorher, im Johannesevangelium. Und hier sind tatsächlich Wasser und Geist sehr eng, engstens miteinander verknüpft. Seht ihr das? Und zwar in dem Sinn, dass das Wasser ein Zeichen ist für das Kommen des Heiligen Geistes. Im Kern geht es also um den Geist Gottes, den brauchst du, und das Wasser ist gleichsam das Zeichen bzw. das Symbol dafür. Und übrigens, das sehen wir, wenn wir mal ganz kurz in Johannes 3 wieder zurückblättern, also unserem Abschnitt, in den Versen 6 und 8. In diesen Versen wird über die Wiedergeburt gesprochen, aber das Wort Wasser wird gar nicht mehr erwähnt. Ja, merkt ihr das? Wasser ist das Symbol, das Zeichen, auch das Siegel für das rettende, wiedergebärende, reinigende Werk des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten sagt der Herr, ohne den Heiligen Geist, der uns so reinigt, wie Wasser uns reinigt, wie Wasser unseren Leib reinigt, bleibt alles fruchtlos und ist alles vergeblich. Ohne den Geist Gottes, der uns so reinigt, wie es das Wasser symbolisiert, wie das Wasser unseren Leib reinigt. Nikodemus, ohne das Wasser des Geistes, ohne den Geist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, gibt es keine Geburt, gibt es keine Wiedergeburt. Lasst uns dazu noch einmal einige Bibelstellen aufschlagen. Ich habe sie hier angezeigt, also zunächst einmal Hesekiel 36, Vers 25. Hesekiel 36, Vers 25. Wir hatten schon gestern aus diesem Kapitel gelesen. Hier sehen wir noch einmal die Verbindung zwischen Wasser und Geist. Und zwar prophetisch verheißt Hesekiel hier ja den neuen Bund. Und es heißt hier, und ich will reines Wasser über euch sprengen. Übrigens, wir sehen hierin auch, dass Sprengen durchaus auch möglich ist. Es geht immer nicht immer nur um Untertauchen oder so. Sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wasser, ein Symbol für das Neuschaffen, für das Reinigen durch den Heiligen Geist. Eine andere in diesem Zusammenhang aufschlussreiche Stelle finden wir in Jesaja Kapitel 44, Vers 3. Also das ist unter 1.2 die letzte der angegebenen Stellen. Lasst sie uns auch nochmal aufschlagen. Jesaja Kapitel 44, Vers 3. Dort ist es Jesaja, der den neuen Bund verheißt, und er schreibt und er sagt dann, also Gott spricht hier, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Merkt ihr hier die Analogie, die Entsprechung zwischen Wasser? Und dann schaltet der Prophet Jesaja um auf Geist. Übrigens ist Wasser nicht das einzige Symbol für den Heiligen Geist, zum Beispiel auch Feuer. Aber Wasser ist ein sehr bezeichnendes Symbol für den Heiligen Geist, und zwar namentlich für das Werk der Wiedergeburt. Ich weise mal auf drei Aspekte hin für die Entsprechung von Wasser und Geist. Und das ist 1.3 und in unserer Gliederung. 1.3. Einmal symbolisiert Wasser den Reinigungseffekt. Wasser macht sauber. bevor du zu Gott kommst, musst du gereinigt und gesäubert werden. Die Schuld muss weggewaschen werden. Jesus spricht hier von Wiedergeburt als Bedingung für das Eingehen in das Reich Gottes. Ihr Lieben, Gott hat uns geschafft, hat uns geschaffen als Menschen, die für ihn da sind. Aber wir sind abgefallen von ihm. Und was muss er jetzt tun? Er muss uns reinigen, damit wir wieder zur Verfügung stehen für ihn. Dafür, dass er uns, weil er uns dafür geschaffen und gewollt hat. Für unsere ursprüngliche Bestimmung. Wiedergeburt ist also ein Übergang von dem Abgewendetsein von Gott hin zu dem Ausgerichtetsein auf Gott. Nikodemus, dein Herz ist gefüllt mit Ungerechtigkeit, mit Unreinheit, mit Schuld, mit Sünde. Es ist dunkel, es ist voller Lüge, Selbstbetrug, Eigenmächtigkeit. Ich denke mir nur an all die Bilder, die in unserer Fantasie aufsteigen. Und diese Sünde, die muss weggewaschen werden. Durch das wunderbare Wasser des Heiligen Geistes. Nicht in 1. Korinther 6, Vers 11 schreibt der Apostel Paulus einmal Folgendes: Ihr seid abgewaschen. Nicht vorher sagt er, was ihr alles wart. Unreinheit, Lügner, Homosexuelle, Hurra, was nicht alles. Dann sagt er, aber ihr seid abgewaschen, gereinigt. Aber ihr seid geheiligt, fügt er hinzu. Aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus durch den Geist unseres Gottes. Übrigens so interessant, hier spricht der Apostel erst von Heiligung und dann von Rechtfertigung. Aber das nur nebenbei. Was er reinigt und säubert nicht nur, sondern es produziert auch Fruchtbarkeit. Ja? Alle die Bäume, die wir hier sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken, sie würden nicht wachsen ohne Wasser. Ohne Wasser gibt es keine Frucht. Ohne Wasser hast du keine Ergebnisse in deinem Leben. Da ist alles tot. Und entsprechend ist das mit dem Geist Gottes. Es ist einzig und allein der Geist Gottes, der konstante, bleibende Frucht produziert. Wir wollen hier nicht nur an die Frucht des Geistes denken, von der wir im Galaterbrief lesen. Ich hoffe, die Stelle ist bekannt, Galater 5. Sondern auch an die Frucht der Selbstverurteilung. An die Frucht der Selbsterkenntnis. Ich bin zu nichts in der Lage. Des Selbstgerichtes, an die Frucht auch des Nein zu sagen zur Sünde. Das kann nur der Geist Gottes wirken. Weiter. Wasser ist auch Erfrischung, Erquickung. Nicht ein Bild der Kühlung. Bald ist Sommer, da freuen wir uns wieder, wenn wir mal ins Wasser gehen dürfen. Wie oft hat mich schon ein Wort Gottes aufgerichtet? Da kam ich müde rein in eine Bibelstunde, in eine Predigt. Hörte ich ein Wort und schlagartig hat sich meine gesamte innere Konstitution verändert. Herr, sprich nur ein Wort und dein Knecht wird genesen. Oh, ihr Lieben, das wünsche ich euch allen. Was ist das? Was heißt das? Was ist unser Fazit? Also der letzte Strichpunkt unter 1.3. Als Pharisäer, als Rabbi hatte Nikodemus öfters mit Wasser zu tun, als einem Symbol der Reinigung. Es gab Reinigungsbäder. Und wenn Jesus dem Nikodemus hier sagt, es sei denn, dass jemand durch Wasser und Geist geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagt er mit anderen Worten: Nikodemus, du bist faktisch nicht gewaschen, nicht gereinigt, nicht gesäubert. Du lebst noch in deinem alten Leben. Ja, du hast manche Reinigungsriten über dich ergehen lassen. Das nimmst du alles auf dich, aber Nikodemus, um in das Reich Gottes hineinzukommen, brauchst du mehr, brauchst du anderes. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, du wirst wiedergeboren aus Wasser und Geist. So wie du jetzt bist, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Kapier das doch einmal. Deine gesamte Religiosität, die greift kategorial zu kurz. Es ist nicht nur eine graduelle Frage, sondern es ist kategorisch. Wir reden von völlig anderen Kategorien. Mit deinem Herzen, Nikodemus, bist du nie in das Reich Gottes hineingekommen. Du hast nie die Wahrheit des Wortes Gottes erfahren, nie. Es ist nie Leben für dich geworden. Aber lassen wir jetzt einfach mal Nikodemus beiseite und kommen zu uns. Was wissen wir alles an biblischer Lehre? Aber wie ist das in deinem Leben? Mit dem reinigenden, säubernden, fruchtbringenden, erquickenden, lebenbringenden Geist Gottes. So in einer guten Stunde werden wir, nein, nicht am Mittagstisch sitzen, aber irgendwie was Essbares in der Hand halten. Und stell dir vor, da unterhalten sich zwei Leute miteinander. Der eine mag dann alle Zutaten der Pizza kennen, aber er kann sie nicht essen. Er kann sie nicht kosten. Der andere mag wenig über die Zutaten wissen und schon gar nicht keine Ahnung haben, wie man so eine Pizza macht, aber er kann sie richtig genießen. Und das ist das, was Jesus zu Nikodemus sagt. Nikodemus, was rettender Glaube ist, ist das Trinken, ist das Schmecken des Wassers des Geistes. Mein zweiter Hauptpunkt für heute Morgen. Die Unverzichtbarkeit der Wiedergeburt, weil wir Fleisch sind. Ich lese nochmal die Verse, das ist also Johannes Kapitel 3. Und zwar geht es jetzt um Verse 5b bis 7. Also wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus, so wie du jetzt bist, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Was meint Jesus eigentlich, wenn er von dem Reich Gottes spricht? Ist uns das klar oder nicht? Was meint er eigentlich? Es ist dasselbe wie das Reich seiner Gnade, seiner Herrlichkeit. Nicht? Wir in Gießen habe ich jetzt gerade eine Predigtreihe angefangen über die Seligpreisungen. Genau darum geht es, die Glückseligpreisungen, die wir in Matthäus 5 lesen, am Anfang der Bergpredigt. Auch wenn viele Menschen nicht den genauen Zeitpunkt ihrer Wiedergeburt wissen, das ist nicht so entscheidend, das ist nicht das Entscheidende. Aber durch diese Wiedergeburt haben sie neue Gedanken, neue Hoffnung, eine neue Perspektive. Sie haben den Geist Gottes. Der zweite Punkt ist Fleisch gegen Geist. Wie kommen wir nun in das Reich hinein? Das beantwortet Jesus, indem er auf eine völlig ganz andere Kategorie verweist. Fleisch bleibt Fleisch, Geist ist Geist. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Es gibt nur einen einzigen Weg, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Und das ist durch den Heiligen Geist. Es gibt keinen anderen. Und Fleisch ist hier das Gegenteil von Geist. Fleisch meint hier nicht das, was ich hier habe, sondern Fleisch meint die von Adam her gefallene Natur. Unseren alten Adam sozusagen, unsere alte Natur. Und die kann vor Gott nicht bestehen. Nikodemus, du kommst aus dem Fleisch. Und alles, was Fleisch ist, kann nichts Reines hervorbringen. Denn Reines kann nicht aus Unreinem kommen. Dem Jesus auf den Gegensatz zwischen Fleisch und Geist hinweist, also was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist, das erläutert der Herr, was Wiedergeburt ist. Die Aussage, was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, und das, was aus dem Geist geboren ist Geist, meint hier so viel wie, es ist wahrlich geistlich, das heißt, es steht unter der Herrschaft des Geistes Gottes. Nicht das Fleisch weist uns immer auf uns selbst. Der Geist weist uns auf Christus, auf sein Werk hin. Werden wir noch hören. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, dass er uns hier zu Christus und zu seinem Heilswerk auf Golgatha führt. Dort, außerhalb von mir, ist mein Heil. Es ist am Kreuz geschaffen, nicht in mir, deswegen guck nicht auf dich. Es ist der Geist Gottes, der uns so zum Leben aus Gott führt, indem er uns zu Christus führt. Wir brauchen nicht irgendeine äußere Verbesserung, eine Renovierung, schon gar nicht irgendeine Selbstoptimierung oder das, was wir meinen, dass es das sei, sondern Wiedergeburt. Denn wir als Menschen, wir sind nicht krank, wir sind nicht vielleicht ein bisschen beschädigt, sondern wir sind tot, sagt die Bibel, tot. Nikodemus, deine gesamte Religion ist nichts anderes als ein Werk des Fleisches. Alles Eigene ist fleischlich. Darum verwundere dich nicht. Es kann sein, dass du anfängst, dich zu verwundern. Wie dann? Verwundere dich nicht, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr Religiösen müsst von Neuem geboren werden. Ihr Nicht-Religiösen müsst von Neuem geboren werden. Ihr Pharisäer mit der gesamten Frömmigkeit, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und ihr, die ihr ohnehin ein gottloses Leben führt, auch ihr müsst neu geboren werden. So wie du jetzt bist, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Du bist völlig unakzeptabel. Ich weiß es nicht, aber kann sein, dass dem Nikodemus so langsam, etwas dämmerte. Als der Herr zu ihm sprach, als er die Wahrheit über sich selbst erfasste, wer er denn ist, er der Theologe, und damit auch die Unreinheit seiner alten Natur erfasste. Vielleicht sah er, ja, ich bin fleischlich, ich bin sündig, verkauft unter die Sünde, ich habe mir mit all meinen Werken nichts weiter vollbracht, als mir einen großen Selbstbetrug angeeignet. Und dann sieht er zum ersten Mal sich selbst als einen verlorenen Menschen. Und das ist ein Segen. Wenn du kapierst, ich kann nichts, wirklich nichts. Es ist ein Segen, wenn man aufhört, sich selbst etwas über sich selbst vorzumachen. Schlag mal bitte auf Römer Kapitel 8, die Verse 5 bis 9, das ist der letzte Punkt, also von 2,2. Römer Kapitel 8, die Verse 5 bis 9. Lese mal. Schreibt der Apostel, Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Können gar nicht anders. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Und das Trachten des Geistes Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber, so schreibt er an die Gemeinde, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Jesus illustriert das, was er hier meint. Und damit kommen wir zu Punkt 3, zum Hauptpunkt 3, zur Illustration Wind. Ich lese nochmal Johannes Kapitel 3, Vers 8, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es bitte auf, wir lesen es noch einmal. Dort steht, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Zur Illustration Wind. Fangen wir mal an mit einer Illustration. Ich habe an Jona gedacht. Jona war einer, der auch nicht wollte. Nicht? Wollte auch nicht. Und gemäß unserer menschlichen Natur sind wir alle, jeder von uns, genau wie Jona dazu geneigt, unseren eigenen Willen, unsere eigenen religiösen Vorstellungen durchzusetzen und auf unseren eigenen Weg zu gehen. Jeden Tag neu. Wie sagt es der Prophet Jesaja in Jesaja 53, Vers 6? Wir gingen alle, ihr Lieben, in die Irre. Wie Schafe. Keiner hatte irgendeine Orientierung, keiner hatte irgendeine Richtung in seinem Leben, aber irgendwie fädelte man sich so ein ins Leben und dann wird man nach 60, 70, 80 Jahren wieder ausgefädelt und das war's. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Eine Richtung, eine Klarheit in deinem Leben gibt es nicht. Jeder war sich nur darin einig, dass er dem Herrn den Rücken zuwandte, die Flucht vor ihm ergriff und den entgegengesetzten Weg einschlug. Da war es ein großer Segen, dass Gott diesem Jona in den Weg trat, ihn stoppte. Es war so, dass Jona natürlich erst Widerstand leistete. Er ist ein Feind Gottes. Aber dann wurde er überwunden. Dann konnte er schlussendlich nicht mehr Widerstand leisten. Wohin soll ich vor dir fliehen? Den Propheten Jona, ich denke, wir kennen es alles. Alle diesen Propheten, was mit ihm passierte, da heißt es, Gott sandte einen heftigen Wind auf das Meer. Es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Bam. Johannes 1, Vers 4, so fing es an. Und während sich dieses ereignete, da, so heißt es, schlief Jona ganz unten im Schiff. Er war in einen Tiefschlaf gesunken, nur noch vergessen, nur noch weg hier, an nichts mehr denken. Da musste erst der Obersteuermann kommen und ihn aufwecken. Hey, was ist mit dir, du Schläfer? Wache auf, der du schläfst, und rufe deinen Gott an. Wir gehen unter. Interessanterweise, dieses Wort des Obersteuermanns zitiert der Apostel Paulus im Epheserbrief, in Epheser Kapitel 5, Vers 14, und sagt, das ist ein Wort des Heiligen Geistes. Epheser 5, Vers 14, wache auf, der du schläfst, und der Christus wird dir leuchten. Interessante Übersetzung, oder? Hier hatte Paulus das gesamte Bild eines Jona vor Augen und sagt, guck mal, so kaputt, so tief schlafend bist du, so weggetaucht, bis ins Unterste des Schiffes. Und als Jona dann schließlich aufgewacht war und den Orkan um sich herum nicht mehr ignorieren konnte, da rief er aus, so, ich halte dieses Leben nicht mehr aus, also okay, nehmt mich und werft mich in das Meer. Dann wird das Meer sich gegen euch beruhigen, denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Was heißt, was passierte dann? Interessant, nicht? Dann heißt es, die Männer ruderten, um das Schiff ans Land zurückzuführen. Wir lassen uns doch von einem Sturm Gottes nicht in die Parade fahren. Aber dann heißt es aber, sie vermochten es nicht. Denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Paulus fragt einmal in 1. Korinther 10, seid ihr stärker als Gott? Fragt er eine Gemeinde. Wie schnell machen wir Kompromisse und denken dann, naja, Gott wird schon das nicht so ernst nehmen. Bist du stärker als Gott? Probier's mal. Probier's mal, wo du landest. Paulus muss dieser Gemeinde dann schreiben, etliche von euch sind entschlafen und andere sind krank und schwach. Guckt euch mal um in der Gemeinde. Ich sage nicht, dass jeder, der krank ist, dass das ein Gericht Gottes ist. Aber ich sage auch nicht, dass das nicht vorkommt. Die Männer, sie ruderten, um das Schiff ans Land zurückzuführen, aber sie vermochten es nicht. Der Sturm, der Wind, er war übermächtig geworden, aber noch kämpften sie dagegen. Ihr Lieben, abgesehen davon, dass sich dies historisch so ereignet hat, ist diese Situation ein Bild für dein inneres Leben. Der Sünder ersetzt seine geballte Kraft ein, seine geballte Energie, seine gesamten Gedankenkonstruktionen, und da hat er ordentlich viel davon, um sich vor Gott in Sicherheit zu bringen. Erst taucht er ab, wie Jona, in die untersten Teile des Schiffes. Dann rudert er hart dagegen an, um vor Gott als gerecht oder sonst wie zu erscheinen, aber sich ihm nicht stellen zu müssen. Doch erst musste Jona noch tiefer fallen. Er musste hinausgeworfen werden über Bord, um gefunden zu werden. Erst musste alles verloren, musste er alles verloren haben, um dann gerettet zu werden. Und als Jona in die Wasserfluten stürzte, da sah er noch nicht den Fisch. Da wusste er, jetzt ist aus. Aus, Ende, alles vorbei. Aber vielleicht ist das besser. Vielleicht ist das besser, als so ein Leben zu führen. Aber dann lesen wir in Jona Kapitel 2, Vers 1, darf ich sagen, die Schönheit, die Herrlichkeit des Evangeliums, wenn wir es richtig verstehen. Und Gott, der Herr, bestellte einen großen Fisch, um Jona, nicht zu retten, zu verschlingen. Da ging es noch tiefer. Aber o selige Stunde, wenn wir endlich einmal kapieren, dass wir vor Gott nichts, aber auch gar nichts können. Dass er uns hineinreißt in die Abgründe. Es ging noch tiefer hinab. Aber auf diese Weise, durch den Fisch, bereitete Gott den Weg zur Errettung. Nicht als der Fisch den Jona verschlungen hatte, da rief Jona aus, lest mal Jona 2. Verstoßen bin ich vor deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinschauen auf deinen heiligen Tempel. Also auf den Ort der Versöhnung, das war damals der Tempel. Glückseliger Tag, kann ich nur sagen, an dem du endlich einmal ganz, ganz und gar zugrunde gehst. An dem du, auch im Bild gesprochen, über Bord gehst. An dem du in das tosende Gericht Gottes hineinkommst, damit du am Ende, nein, nicht zugrunde gehst. Denn dann heißt es in Jona 2, Vers 11, und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona an das Land aus. Die Rettung Gottes, sie ist tatsächlich souverän. Wind und Geist werden hier verglichen. Was sind die Vergleichspunkte? 3.2. Wind und Geist, die Vergleichspunkte. Genau dies ist das, was Jesus diesen Nikodemus lehrte, als er von Wiedergeburt sprach, als er sprach von der Geburt von oben her, als er sprach vom Geborenwerden aus Wasser und Geist. Jesus sagt hier, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nicht in den ersten 4 Versen. Gehen wir nochmal zurück. Da berichtet uns Johannes, wie Jesus den Nikodemus zum Thema der Wiedergeburt hinführte. Nikodemus war an manchem Religiösen interessiert, aber das Thema des Neugeborenwerdens, das wollte er nicht wissen. Doch gerade deswegen führt ihn der Herr so unvermittelt in dieses Thema hinein. Dann in den Versen 5 bis 7 zeigt der Herr, was die Wiedergeburt ist, und zwar anhand des Bildes vom Wasser. Wir hatten es im Einzelnen uns angeschaut. Und nun verwendet der Herr noch ein anderes Bild, nämlich das Bild des Windes. Nicht möglicherweise haben wir, wenn wir das Wort Wind hören, Gedankenverbindungen, also Assoziationen, mit unverbindlich, windig, unbestimmt, ungewiss, unverbindlich, unzuverlässig, luftig. Aber bei dem Wort Wind haben wir uns zuerst einmal klarzumachen, dass in den biblischen Sprachen, und zwar sowohl in Hebräisch als auch in Griechisch, Wind und Geist dasselbe Wort sind. Im Griechischen ist das Wort für Geist und für Wind das gleiche, es ist Pneuma. Also vielleicht Mediziner oder so kennen dieses Wort von irgendwelchen Verbindungen. Pneuma. Selbstverständlich gibt es inhaltliche Unterschiede zwischen Wind und Geist. Nicht der Wind ist geschaffen, er gehört zur Schöpfung. Der Geist dagegen ist unerschaffen, er ist Gott. Der Wind ist eine Sache, ein Gegenstand. Der Heilige Geist ist eine Person. Aber daran, dass Wind und Geist in den ursprünglichen Sprachen der Heiligen Schrift dasselbe Wort sind, daran wird Folgendes offenkundig. Nicht so wie der Wind im Raum der Natur, der Schöpfung wirkt, und so wirkt der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, um sein machtvolles, souveränes Werk zu tun. Und in vieler Hinsicht entspricht das Wirken des Heiligen Geistes dem Wirken des Windes. Ich will mal folgende Vergleichspunkte nennen. Ich habe sie hier ja auch stichwortartig aufgeschrieben. Wind, der ist nicht sichtbar, aber wahrnehmbar. Das ist der dritte Spiegel, die dritte Spiegelangabe in 3.2. Nicht sichtbar, aber wahrnehmbar. Nicht wahr? Du kannst den Wind nicht sehen, du kannst ihn auch nicht anfassen. Aber er ist machtvoll. Sodass sein Wehen, sein Sausen, sein Blasen du vernehmen kannst, du hören kannst. Der Wind kann so machtvoll wehen oder blasen, dass Häuser aus ihren Fundamenten gerissen werden und Bäume umgerissen werden. Winde, Stürme, sie vermögen die stärksten Gebilde und Konstruktionen, die von Menschen gemacht worden sind, umzureißen. Der Heilige Geist, der vermag, einen Berg von Sünde und Ungerechtigkeit in deinem Leben wegzupusten. Vergebung bedeutet, wenn ich Vergebung von Christus empfangen habe, ihr Lieben, dass ich nicht mehr durch meine Vergangenheit bestimmt bin. Die ist weg. Die ist weg. Der Prophet Zacharia, er verkündet einmal dem Serubbabel, also das war nach der babylonischen Gefangenschaft. Was sagt er? Nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht mit meiner Power, aber mit dem Geist Gottes. Und er fügt dann als Frage hinzu in Zacharia 4, Vers 7, könnt ihr es nachlesen. Wer bist du? Du großer Berg, der du dich da auftürmst vor Serubbabel damals. Du sollst zur Ebene werden. David konnte sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Manchmal sind die Mauern auch weg. Gottes Geist, der vermag gewaltige Berge, die sich ihm in den Weg stellen wollen, einzuebnen. Und vielleicht denkst du jetzt, na, kann sein, dass das vielleicht bei dem anderen gilt, aber mein Herz, das ist so hart wie ein Felsen. Aber ich sage dir, der Heilige Geist kann auch Herzen, die hart sind wie Felsen, brechen. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? So fragt Jeremia einmal. Gottes Wort vermag durch seinen Geist Herzen hart wie Fels in Stücke zu schlagen. Auch in unserer Gemeinde, auch in unseren Gemeinden. Gott vermag es, unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit zu zerlegen. Gottes Geist ist in der Lage, alle unsere Seile, mit denen wir uns halten, alle unsere Netze, mit denen wir uns zu halten suchen, dass wir nicht durchsinken, zu zerstören. Gottes Geist vermag das. Genauso wie der Wind oder die Luft für unser Leben unverzichtbar ist, so ist auch der Geist Gottes unverzichtbar für das ewige Leben. Irgendwelche Wissenschaftler haben das mal berechnet, dass diese Welt länger ohne Sonne existieren könnte als ohne Wind. Genauso ist es mit den Menschen. Ohne den Wind des Heiligen Geistes würde niemand von uns wiedergeboren werden können. Denn jeder, jetzt hören wir es noch einmal, der ist nicht schwach in seinen Sünden, sondern er ist tot. Er ist tot. Paulus in Epheser Kapitel 2, Vers 1. Ihr seid tot in euren Sünden. Vielleicht die beste Vision darüber, wie tot wir sind, findet ihr im Propheten Hesekiel, von dem wir eben gerade schon was gelesen hatten. In Hesekiel 37, ihr könnt es mal zu Hause lesen, gleich die ersten 12 Verse ungefähr. Hesekiel 37, 1 bis 12. Da sieht Hesekiel in einer Vision ein ganzes Tal. Ein ganzes Tal. Wisst ihr, was da drin war? Totengerippe. Knochen. Dann stellt ihm Gott eine Frage. Hesekiel, Glaubst du, dass das nochmal lebendig wird hier? Ezekiel sagt, Herr, du weißt es. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann blies der Geist Gottes hinein. Oder der Wind Gottes. Das gleiche Wort im Hebräischen. Nächster Punkt. Wind ist unverfügbar, unkalkulierbar und souverän. Wie der Wind, so ist auch der Geist Gottes. Das ist ein anderer, ein weiterer Vergleichspunkt. Der Herr Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. So ist auch der Geist Gottes. So wirkt auch der Heilige Geist. Nicht am Tag von Pfingsten erfüllte der Geist Gottes das Haus, wo sich die Apostel aufhielten. Nicht, warum war das eigentlich so? In einem Haus kam der Heilige Geist und im anderen nicht. Warum? Woran liegt das? Liegt das an irgendwelchen menschlichen Qualitäten der Jünger? Vergiss es. Der Grund dafür ist einzig und allein und ausschließlich die freie, souveräne Gnade Gottes. Der Wind, der Geist, er weht, wo er will. Wo er will. Hörst du? Er will. Nicht du. Er. Tut mir leid, steht in der Bibel. So ist das auch im Raum der Gemeinde. Gottes Geist wirkt hier unvorhergesehen und unverfügbar. Nicht auch die Windmühlen und auch die Windkraftanlagen, die muss man ja eben so bauen, dass sie sich nach dem Wind drehen können. Der Wind richtet sich nicht nach den Windkraftanlagen. Und dieser Wind, der kommt überraschend. Da kommt der Geist Gottes, ja, stell dir es vor, zu einem Verbrecher am Kreuz. Kommt mit Macht. Plötzlich erkennt dieser Verbrecher am Kreuz alles. Alles war irre, was ich in meinem Leben gemacht habe. Er wurde sensibel, empfindsam im Blick auf seine Sünde. Das steinerne Herz in ihm, es wurde weich. Dann steht dem Menschen vor Augen, dass er von sich aus nichts kann. Ich bin verloren, Herr. Das ist meine Situation. Nicht denken wir an den Bericht des Lukas, wie das Evangelium nach Europa kam. Die erste Stadt war ja Philippi. Paulus kam dort an. Philippi war eine römische Garnisonstadt. Normalerweise ging Paulus in eine Synagoge, aber da war keine. Es war eine römische Garnisonsstadt, also von Veteranen, die nicht mehr im Krieg irgendwie gebraucht werden konnten. Aber da, bevor sie dann durch das Römische Reich marodierend gingen, sorgte der römische Staat dafür, hier, da könnt ihr euch ansiedeln und euren Lebensabend noch verbringen. Es waren also nicht viele Juden da, aber ein paar waren da und die trafen sich zum Beten, so heißt es, am Wasser. Und dann ging Paulus dorthin ans Wasser. Dann heißt es so bezeichnenderweise, und der Heilige Geist tat der Lydia das Herz auf. Das ist das Wunder. Sie verkündigten allen das Evangelium. Aber der Lydia tat der Herr das Herz auf. Das ist das souveräne Wirken des Geistes Gottes. Er tut es. Gemäß unserer Natur, unserer gefallenen Geschöpflichkeit, widerstehen wir Menschen dem Wort Gottes. Wir sind nicht nur passiv gegenüber Gott. Ich hoffe, es ist jetzt angekommen bei uns. Nein, wir sind Feinde, Kontra sein, Gegner. In der Regel weigern wir uns, unsere völlige Verderbtheit und unsere abgrundtiefe Feindschaft, die nur sich selbst kennt, gegen Gott anzuerkennen. Vielleicht sagen wir mit unserem Verstand, ja, wir sind schlechte Menschen, ja. Als ich mal Straßeneinsatz machte, da kam ja auch so ein Betrunkener schwankend entgegen und sagte, ja, ich bin ein schlechter Mensch, ja, okay. Dann griff er zur Pulle, ja. Manches, vielleicht sagst du, ist mit meinem Leben dumm gelaufen, naja. Das ist nicht das, was hier gemeint ist mit Sünde. Sünde ist die Erfahrung, die Erkenntnis, ich bin getrennt, wirklich getrennt von Gott, auch wenn ich ein anständiger Mensch bin, auch wenn ich so religiös bin wie Nikodemus. Und noch etwas, der Wind, der ist wundersam und wunderbar. Das Wirken Gottes ist ein geheimnisvolles, ein wundersames Geschehen. Es ist für den Menschen nicht nachvollziehbar. Ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte erzählt. Ich war Student, kam aus Basel, also wo ich dort damals studiert hatte. Es war eine lange Zugreise damals noch, unendlich lang und ja, man war müde. Ich setzte mich dann in Hannover in eine Straßenbahn, fuhr nach Hause, also wo wir wohnten. Zwei schwere Koffer mit dreckiger Wäsche und was nicht alles. Und ich sitze da in der Straßenbahn und dann sehe ich jemanden. Ich denke, Mensch, den kennst du doch. Tatsächlich, es war ein Klassenkamerad von mir. Der war völlig, völlig unter Drogen. Wisst ihr, was mir da auffiel? Sohn eines Arztes aus hervorragenden familiären Verhältnissen. Ich kannte ihn. Ich wollte ihn ansprechen, aber er war gar nicht ansprechbar. Da kam mir eine Frage. Herr, warum bin ich errettet und nicht er? Und da gibt es nur eine Antwort. Gnade. Gnade. Gottes souveräne Gnade. Der Geist Gottes, unser letzter Punkt, 3.3, er führt aus dem Leben zum Tod. In diesem Werk der Wiedergeburt wirkt der Geist Gottes und das Wort Gottes zusammen. Im Windkanal des Geistes Gottes zu stehen, heißt, sich unter das Wort Gottes zu stellen. Auf das Wort Gottes zu hören, sodass wir dann ausrufen, Herr, rette mich, meine Seele, rette mich. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen. Ich habe das mal genannt, das ist die Rush-Hour des Heiligen Geistes, weil du dort komprimiert das Wort Gottes hörst. Das kannst du nicht trennen voneinander. Der Geist Gottes, er wird uns in Turbulenzen bringen. In innere Unruhen, in auch Verwirrungen, in Aufruhr, Verzweiflung. Nicht wahr, wenn Papiere auf meinem Schreibtisch liegen und ein Fenster geht auf, dann kann es sein, dass die durcheinander gewirbelt werden. Da fliegt dann einiges durcheinander. Ist gut. Es kann eine gewaltige Unruhe in deine Seele hineinkommen, wenn Gottes Geist anfängt zu wirken. Das ist gut. Plötzlich entdecke ich nämlich, dass in meinem Herzen nichts anderes ist, nichts anderes als Ichhaftigkeit. Irgendwie verbrämt, irgendwie verkleistert, mit tollen Fantasien, aber es ist im Grunde nichts anderes als Ichhaftigkeit. Ich will sein wie Gott, Adam, nicht? Das ist es. Und wenn der Heilige Geist dann in unser Herz hineinweht, dann werden alle Kategorien unseres Denkens aufgewirbelt und durcheinandergewirbelt. Dann fangen wir an, aufzuhören, uns selbst vor unserem Nächsten, vor Gott und nicht zuletzt auch vor uns selbst akzeptabel zu machen. Hör auf damit. Wenn der Wind des Geistes Gottes in dein Leben fährt, dann hörst du auf, auch deine Sünde kontrollieren zu wollen. Versuch's mal. Du erkennst und bekennst, ich schaffe es ja doch nicht. Denk an die Begebenheit von Lazarus, wie Jesus da vor diesem Grab steht und sagt, Lazarus, ich befehle dir, komme heraus. Wir hatten es gestern kurz angesprochen. Wenn ich das sage, passiert gar nichts. Aber wenn Christus es in der Kraft seines Geistes sagt, dann werden Tote lebendig. Das ist Wiedergeburt. Und du fängst an, die Sünde als einen Feind zu hassen und Sünde nicht jetzt eben nur im moralischen Sinn, das natürlich auch, aber nicht nur, sondern du fängst an, die Sünde deiner Ich-Haftigkeit, deiner Ich-Bezogenheit zu hassen. Und du begreifst, alle meine Bemühungen sind sinnlos, sind erfolglos. Es ist nichts anderes als ein riesengroßer Krampf. Das ist das Erste. Turbulenzen, Ruhelosigkeit. Aber das Zweite ist ein Zuschandenwerden in uns selbst. Und wir kommen vor Gott endlich einmal zur Ruhe. Wir schweigen. ...37 Kapitel lang diskutieren Menschen miteinander. Hiob mit seinen Freunden. Dann fängt Gott an. Und Gott stellt nur Fragen. Nur Fragen. Wisst ihr, was Hiob dann tut, als ihm diese Fragen kommen? Da sagt er, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet. Ich will es nicht ein zweites Mal tun. Weißt du, was das heißt? Wenn der Heilige Geist kommt und dich vor Gottes Angesicht stellt, wenn der Heilige Geist alle unsere Ungerechtigkeit aufdeckt, alle unsere Unreinheit, unseren Schmutz, in unseren Handlungen, in unseren Worten, in unseren Gedanken, da begreifst du nicht. Gar nichts kann ich diesem Gott bringen, nichts, wirklich nichts, als nur meine Sünde, mein Elend. Da verliert man seine Selbstgefälligkeit, oder? Da verliert man alle seine Worte, seine Weisheiten, seine Gelehrsamkeiten. Da bist du ziemlich, ziemlich am Ende. Ziemlich. Und wenn der Wind des Geistes Gottes dann in dein Leben tritt, dann wirbelt er nicht nur dein Leben durcheinander, er bringt dich auch erst einmal zum Schweigen. Und wenn du dann hörst, es ist Gott, der wirkt, beides, das wir wollen und das vollbringen, dann sagst du nicht nur, ja, man muss auch die andere Seite sehen. Oder ja, ich glaube an die Erwählung, aber ich muss auch die andere Seite sehen. Da nimmst du es endlich erst einmal an, dass es Gottes souveräne Gnade ist, und zwar seine Gnade allein. Neues Leben, mein letzter Punkt für heute, morgen. Ihr Lieben, wenn du dann zum Schweigen gekommen bist, dann werden wie die Nebel vor der Sonne deine eigene Gerechtigkeit weggewischt werden. Und eine Gerechtigkeit steht dir dann vor Augen, und das ist die Gerechtigkeit in Jesus Christus, die er geschaffen hat am Kreuz auf Golgatha. Der Herr sagte zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 8, du musst von Neuem geboren werden. Das veranschaulichte Jesus anhand des Windes, dem Nikodemus. Wiedergeburt kannst du nicht aus dir selbst produzieren oder herstellen, Es vermag auch kein Prediger. Es gibt dafür keine geistliche Methodik, um das zu bewirken, sondern es ist das Wirken des Geistes. Aber dann weißt du, wenn ich diesen Gott nicht habe, dann hat alles in meinem Leben keinen Sinn. Dann ist der Kern meines Lebens, zwar der Kern, eigentlich nur noch tiefste Verzweiflung, ein tiefster Abgrund. Wenn ich Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, nicht habe, dann rettet mich nichts und schon gar nicht meine Frömmigkeit, meine Scheinreligiosität. Aber wenn du Jesus Christus hast, dann weißt du, Mensch, wenn ich jetzt sterben muss, dann ist alles gut. Ich habe ja ihn. Ist alles gut. Mehr brauche ich nicht. Denn ich habe durch den Geist Gottes neues Leben bekommen. Wegen Christus. Ich bin durch den Geist Gottes wiedergeboren. Amen.